Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich muss jetzt ein bisschen länger anreisen, sozusagen. Ich habe es ja vorhin angedroht, vielleicht predige ich heute ein bisschen länger. Weil wenn ich jetzt unseren Predigttext vorlesen würde, wird uns das, was davor ist, dringend fehlen. Deswegen fange ich an einer anderen Stelle an. Ich weiß nicht, wer ein Fan von Ich bin ein Star, holt mich hier raus ist. Also ich habe das früher mal geguckt, jetzt nicht. Ich habe nur heute Morgen auf dem Tablett gelesen, die Staffel ist wieder vorbei. Was ist das Faszinierendste an dieser Sendung? Die Ekelprüfungen. Ja, irgendwas essen, was überhaupt nicht zu unserem Geschmack gehört. Und eine solche Ekelprüfung hat im Vorfeld unseres Predigttextes nämlich der Apostel Petrus erleben müssen. Er war gerade auf Missionsreise in Joppe, so heißt es in der Bibel, das ist die heutige Stadt Jaffa, früher große Hafenstadt, jetzt Vorort von Tel Aviv. Und dort heißt es, er ist aufs Dach gegangen, um zu beten. Und während er so betete, hatte er eine Vision. Der Himmel öffnete sich und es wurde ein Korb heruntergelassen. Und in diesem Korb waren Speisen, die für Juden verboten sind. Also ich habe mir das so vorgestellt, ein schöner Schweineschinken, ein Stück Schweinsbraten oder sowas. Ja, und Petrus ist geprägt von seiner Tradition, sieht das und fragt sich, was soll das? Und die Stimme aus dem Himmel sagt, nimm und iss. Und Petrus sagt, nö. Ich habe mich bisher mein Leben lang an alle Regeln gehalten, auch an die Speisegesetze, davon esse ich nichts. Dreimal sagt die Stimme, nimm und iss, und dann verschwindet der Korb wieder im Himmel. Für uns ist es eigentlich gar nicht so nachvollziehbar, weil in unserer Esstradition ist so ein Stück Schweinebraten oder ein Schinken doch was Feines. Ne? Für einen gläubigen Juden der damaligen Zeit hatte Schweinefleisch einen erhöhten Ekel-Level sozusagen. Ich habe mir das so gedacht. Freunde von uns sind gerade in Thailand und haben einige Bilder aus Bangkok geschickt. Schöne Stadt, bunte Stadt. Auf dem Markt, Gewürze, Obst, Gemüse, alles toll. Die Garküchen, da hängen dann auch so die gebratenen Gänse und Enten schon mal zur Zubereitung fertig da. Und dann waren aber zwei Bilder dabei. Schön auf Schaschlikspäßchen aufgespießt, ungefähr so große Spinnen und ähnlich große Skorpione, frisch frittiert in heißem Kokosfett. Also bei den anderen Sachen habe ich mir gedacht, ach ja, könnte man essen, ne? Aber bei den beiden Dingen, um Gottes Willen, nö. Ist doch ekelhaft. Ja, also wir haben auch unsere Prägung an diesem Punkt, wo wir sagen, obwohl das Tier, das wir essen oder nicht essen, gar nichts dafür kann, dass es so ist, wie es ist, dass wir es appetitlich finden oder nicht. Und in anderen Ländern andere Kulturen. Also für mich wäre so eine Spinne und so ein Skorpion eine Ekelprüfung. Für einen Petrus war es damals dieser Korb mit Speisen, die nach jüdischem Speisegebot verboten waren. Und als diese Vision rum war, beginnt unser Predigttext, den ich jetzt aus der Apostelgeschichte im 10. Kapitel vorlese, weil während er oben gebetet hat, kam unten Besuch. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grunde seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Das sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Eine relativ lange Geschichte, liebe Schwestern und Brüder. Und vor allen Dingen eine Geschichte, die einen nicht unerheblichen Wendepunkt beschreibt. Petrus, das wissen wir, war natürlich als Apostel ausgesandt, von der Botschaft Jesu Christi zu erzählen, Menschen zum Glauben zu rufen und sie zu taufen. Aber sein Auftrag und auch sein inneres Bild war: Ich muss meine Geschwister des Glaubens zum Herrn bringen. Alles andere ist mir völlig egal. Und deswegen ist diese Vorgeschichte auch so wichtig, weil diese Anführungszeichen Ekelprüfung, die der Petrus durchstehen musste, bei ihm auch ein Stück Wandlung des eigenen Verständnisses hervorgerufen hat. Wenn die Stimme aus dem Himmel sagt, iss von diesen unreinen Speisen, dann heißt das auch, überschreite die Grenzen, die dir bisher immer gesetzt waren. Weite deinen Verstand, weite deinen Horizont und auch weite dein Herz. Und wer kommt da jetzt zu Simon? Die Boten des Cornelius. Hauptmann Cornelius heißt es in der Bibel. Das klingt so relativ undramatisch, unauffällig, aber eigentlich muss man es anders übersetzen. Die Römer hatten ja andere Titel. Das war ein Centurio. Und Centurio können wir jetzt auch wenig anfangen, aber vergleichbar müsste man sagen, er war der Garnisonskommandant von Caesarea, der Kaiserstadt. Also militärisch und verwaltungstechnisch gesehen ein ganz hohes Tier und gleichzeitig natürlich auch eingebunden in seine Strukturen. Das wissen wir von den alten Römern. Jeder, der beim Militär war oder gar etwas zu sagen hatte, musste systemkonform sein, so wie das heutzutage auch noch ist. Allerdings noch weitreichender. Nicht nur gehorsam gegenüber den Vorgesetzten und dem Kaiser, sondern natürlich auch gehorsam dem römischen Staatspantheon, also sprich der Götterwelt, die Staatsgötter in Rom waren. Und wir wissen es ja auch, so mancher Kaiser, dem, was weiß ich, zu Kopf gestiegen ist, hat sich dann auch selber vergöttlichen lassen. Und aus diesem Kulturkreis kommt dieser Centurio namens Cornelius. Und dann ist es schon verwunderlich, dass seine Diener, die den Petrus rufen, sagen, das ist ein frommer und gottesfürchtiger Mann. Und er ist beliebt, weil er einen guten Ruf hat bei allen Juden, über die er ja herrscht. Und dann wird es noch obskurer. Er hat empfangen einen Befehl von einem heiligen Engel, dass du zu ihm kommen sollst. Also ein Mensch, der in einer absolut synkretistischen Welt aufgewachsen ist und lebt, nämlich Cornelius, bekommt zielgerichtet eine Botschaft vom Gott Israels. Gut, kann man sagen, es war überall so, auch im Laufe der Geschichte immer wieder, wenn sich ein Reich mit seiner Kultur ausgebreitet hat, hat es nicht nur das, was ihm wichtig war, in die eroberten Länder gebracht, sondern auch etwas aufgenommen, was dort vorfindlich war. Und so kann es durchaus sein, dass Cornelius beeindruckt war vom jüdischen Glauben, dass es da einen einzigen Gott geben soll, der über allen anderen Göttern steht, der deren Göttlichkeit sogar in Widerrede stellt, der mächtiger und einflussreicher und treuer und zuverlässiger ist als die ganzen Figuren, die in Rom in den Tempeln der verschiedenen Götter herumstehen. Cornelius, trotz seiner Prägung, trotz seines Eids auf Staat und Staatsgötter, war ein Suchender. Und jemand, der sucht, hört in diesem Fall, bekommt Besuch von einem Engel. Und was macht Petrus? Er springt das erste Mal über seinen Schatten. Ein frommer Jude, der nach den Reinheitsgeboten lebt, und das sind nicht die Reinheitsgebote des bayerischen Biers, sondern dass man sich fernhält von allem, was Leib und Seele verunreinigen kann. Und dazu gehörten natürlich auch die Römer als Feinde und Ungläubige. Petrus macht sich auf, zusammen mit einigen Brüdern aus Jaffa, aus Joppe, und geht die Küste entlang nach Caesarea. Und Cornelius wartete schon auf sie. Aber nicht nur er, sondern er hatte sein ganzes Haus versammelt. Es ging um Fragen des Glaubens. Es ging um das, was selig machen kann. Es ging um Abhängigkeiten von falschen und dem richtigen Gott, um Abwendung und Hinwendung. Und nicht er allein, der vielleicht so seine Gedanken sich gemacht hat. Nein, seine ganze Familie, sein ganzes Haus war zusammengetrommelt von ihm, um zu hören, was Petrus zu sagen hat. Und Petrus ist ja ein ziemlich direkter Mensch und sagt: Eigentlich bist du ja so einer, mit dem ich überhaupt nicht einmal reden würde. Du gehörst ja zu denen da draußen. Du gehörst ja nicht zu uns. Du bist ja ein Fremder. Er sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Er legt die Karten auf den Tisch, die man durchaus auch mit moderner Bezeichnung als kleinen, offenen, ehrlichen Rassismus bezeichnen kann. Menschen, mit denen ich aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion nichts zu tun haben will. Punkt. Das ist Petrus' Vergangenheit. Und dann sagt er in der Einsicht: Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Es ist nichts. Es gibt nichts, was von seiner Natur her unrein oder, ja, wie soll man sagen, sagt gemein, ein bisschen schlecht übersetzt, unrein oder unappetitlich oder, naja. Petrus wird überholt. Sein armtrainierter kleiner Rassismus wird überholt durch den Korb mit den unreinen und doch essbaren Tieren in seiner Vision. Es ist schon spannend. Also wir Menschen sind ja normalerweise immer, wenn wir in unseren Meinungen eingefahren sind, nur beweglich, wenn jemand die besseren Argumente hat. So zumindest habe ich es gelernt über viele Jahre hinweg. Mittlerweile meint man, Menschen werden auch beweglich, wenn das Gegenüber die lautere Stimme hat. Aber hier sind es nicht Argumente, die sagen: Petrus, jetzt schau doch mal hin, alle Menschen sind Gottes Geschöpf und deswegen kannst du doch nicht von Anfang an verurteilen. Nein, gib doch jedem mal eine Chance. Nein, es ist Gott selber, der ihm ziemlich drastisch mit einer Ekelprüfung eben deutlich macht: Dein Weltbild, Petrus, ist viel zu eng. Und wenn er Einsicht da ist, dann ist es ja auch gut, wenn man nach dieser Einsicht handelt. Und so handelt Petrus und sagt eben, weil mir Gott gezeigt hat, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen darf und soll, habe ich mich aufgemacht und bin zu dir gekommen. Aber jetzt erzähle mal, was los ist. Warum lässt du mich rufen? Und auch da das Erstaunliche, Petrus und Cornelius beten beide. Und bei Cornelius ist es ein bisschen verwunderlich, weil normalerweise würde man ja erwarten, dass ein solcher römischer Karriereoffizier zu Jupiter und Artemis und Juno betet, aber da gibt es ja in der Regel keine Antwort nicht. Er hat gebetet in die 9. Stunde, also um 3 Uhr nachmittags in seinem Haus, und er hat auch eine Vision. Siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand. Das typische Bild einer Engelserscheinung im Alten wie auch im Neuen Testament. Und dieser Mann spricht zu Cornelius: Dein Gebet ist erhört, deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Und jetzt lass den Simon herrufen, damit du endlich verstehst, was Wahrheit ist in dieser Welt. Petrus kommt. Und jetzt, Glaube ist keine Privatsache, wo einer mit dem anderen ins kleine Gespräch kommt. Er und sein ganzes Haus ist zusammengekommen. Petrus soll erzählen, das Wort Gottes soll Beine bekommen. Das tut der Petrus nachher, aber zuerst kommt seine Selbsterkenntnis noch einmal. Ich erfahre in Wahrheit, also er fängt mit seiner Predigt an, ich, soll man ja nie machen, aber Petrus fängt damit an. Ich erfahre in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass es in jedem Volk auf dieser Erde Menschen gibt, die Gott fürchten und die sich an die Regeln halten und die von Gott gesegnet werden können. Eine ganz riesengroße Erkenntnis für den Petrus. Nicht die Abstammung, nicht das Herkommen, nicht die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk ist vor Gott das Kriterium, das zählt, sondern das, was Menschen in ihrem Herzen fühlen, was sie glauben, wie sie leben, wie sie ihr Leben unter Gottes Schutz und Begleitung stellen, das ist es, was zählt. Das muss den Petrus ganz schön erschüttert haben. Und er sagt jetzt die Wahrheit. Er erfährt in Wahrheit, dass in jedem Volk einer ist, viele sein können, denen sich Gott zuwendet. Wie die Geschichte weitergeht, will ich auch noch kurz erzählen. Der Beweis dieser Erkenntnis wird nämlich geliefert. Petrus erzählt, was sein Herz bewegt, und Cornelius und sein ganzes Haus lassen sich taufen. Und auch das wieder eine besondere Erkenntnis für den Petrus. Als sie getauft waren, kam der Heilige Geist über sie, der vorher eigentlich immer nur bei Judenchristen vorbeigeschaut hatte. Auf alle, die die Predigt des Petrus hörten, kam der Heilige Geist. Und die Grenze zwischen Juden und Heiden wurde aufgehoben, dadurch, dass sie alle Christen wurden. Und Petrus, wir kennen seine weitere Geschichte, der im Apostelkonzil den Auftrag bekommen hatte, du bist nur für die Juden zuständig, hat sich auch dann nicht mehr an die Regeln gehalten, sondern allen, egal welcher Herkunft, das Wort Gottes verkündet. Es gibt immer so einen Satz, der heißt Ursache und Wirkung. Ursache, eine Ekelprüfung. Wirkung, wir sitzen heute hier. Ist doch eigentlich ganz nett. Also ich bin mir sicher, die Ekelprüfungen, die es in den letzten Tagen im Fernsehen gegeben haben, werden niemals eine solche Wirkung haben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.